Für mich ist das oberste Gebot tatsächlich Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Heißt aber, dass man wirklich wohin geht, dass man sich auch nach vorne stellt, dass man auch den Mund aufmacht, dass man mit seiner Expertise nicht hinterm Berg hält, auch nicht mit den Bedürfnissen oder mit den persönlichen Schwerpunkten, die man hat. Also ich finde, man darf sich einfach nicht zurücknehmen an dieser Stelle und dann wird man automatisch sichtbar.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, der Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier sind deine beiden Gastgeberinnen, Caroline Anne Schiebel und Katharina Anna Ecker. Unsere heutige Sichtbarkeitsheldin ist die Gründerin und Geschäftsführerin der Dataspot GmbH mit Sitz in Wien und Linz. Sie ist mit ihrem Unternehmen Role Model in der männerdominierten IT-Branche. Sie ist Mama einer 15-jährigen Tochter und Ehefrau unseres derzeitigen Linzer Bürgermeisters Klaus Luger. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch zum Thema Sichtbarkeit mit Michaela Mader. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Michaela Mader.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist und dass du heute mit mir über das Thema Sichtbarkeit sprichst. Du bist Geschäftsführerin, du bist Gründerin deines eigenen Unternehmens. Und mich hätte das interessiert, in einer, ich habe es gerade schon gesagt, männerdominierten Branche, wie hast es du geschafft, dieses Unternehmen aufzubauen und dich zu behaupten und unser Thema sichtbar zu werden?
Also wir waren ja de facto zwei Frauen, die diesen Weg gegangen sind und dies geschafft haben. Mit einer langjährigen Vergangenheit in der Beratung in der IT-Branche. Wir waren beide bei IBM, die Barbara und ich, und haben uns viele Jahre schon mit Consulting, mit unserem Datenthema, das wir dann später auserkoren haben, beschäftigt und haben da sehr viele Erfahrungen gesammelt, was funktioniert, was nicht funktioniert, und sind dann 2016 zu dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, irgendwie beschäftigt sich niemand ausreichend mit den Daten. Ja, man beschafft Technologie und man macht Implementierungsprojekte und probiert, Datenprobleme technisch zu lösen. Aber aus unserer Sicht ist das nicht möglich. Das alleine reicht nicht. Man muss sich fachlich mit den Daten und mit den Inhalten von Unternehmen beschäftigen, um all diese Datenprobleme in den Griff zu kriegen. Und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt. Und dann war es tatsächlich so, dass auch in dieser großen Konzernstruktur es sehr schwierig ist, mit solchen Ideen, und am Ende des Tages war es eine Geschäftsidee, durchzukommen. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir das halt in einem eigenen Unternehmen machen. Und haben dann tatsächlich 2016 die Entscheidung getroffen, die Dataspot zu gründen, und haben als zwei weibliche Geschäftsführerinnen gestartet. Das ist nach wie vor so. Wir haben eine 100% weibliche Geschäftsführung und auch mehr als 50% Frauenanteil in der Firma. Hängt ein bisschen damit, glaube ich, auch zusammen, dass sich sehr viele Frauen auch angesprochen fühlen, sich bei uns zu bewerben. Kriegen Voll. Wir immer wieder als Feedback auch in den Bewerbungsgesprächen. Also nicht alle, aber einige sind dabei, die das tatsächlich genau deswegen machen. Und da war es tatsächlich so, dass wir ein Konzept hatten. Wir hatten eine Vorstellung, wie unser Business laufen konnte. Wir hatten eine richtige Geschäftsidee und haben mit dieser Expertise sehr schnell Fuß gefasst, ja, weil wir sozusagen zu dem Zeitpunkt der Gründung ein Produkt hatten. Ja, also eine Vorstellung und eine fertige Entwicklung schon von dem, wie wir halt Kunden dabei helfen können, ihre Daten in Ordnung zu bringen. Und darum ist der Start doch sehr, sehr schnell gelungen. Also wir haben gegründet und haben zwei Wochen später zwei Projekte gehabt. Also das war Wahnsinn. Richtig so ein steiler Start, und so ist es einfach weitergegangen.
War wahrscheinlich auch der Vorteil, dass ihr in der Branche schon unterwegs wart und auch Menschen kanntet und Unternehmen kanntet, die wahrscheinlich ein Bedürfnis haben für euer Produkt, oder?
Genau, und das eine Mal wirklich diese Zielgruppe gut zu kennen, was die brauchen, um dann so ein Trusted Advisor zu werden, was wir tatsächlich sind, aber auch das Netzwerk dazu. Also man hat natürlich dann mit vielen Organisationen schon Kontakt, man kennt auch die richtigen Ansprechpartner, und das ist aus meiner Sicht, ich mache ja Vertrieb bei uns, auch tatsächlich ein Geheimnis, wie man jetzt erfolgreich Kunden akquirieren kann.
Durchs Netzwerken. Hattest du jemals das Gefühl, als Frauen in der IT-Branche, als Selbstständige, dass ihr entweder einen Vorteil sogar hattet, Frau zu sein, oder auch einen Nachteil? Im Verkauf zum Beispiel?
Also den Vorteil sehe ich tatsächlich, wenn es darum geht, weibliche Mitarbeiterinnen zu akquirieren. Also wie erwähnt, man sieht das dann ein bisschen an. Ansonsten, ich persönlich habe das sowieso nie recht unterschiedlich empfunden, wo wir wahrscheinlich schon dafür sorgen, und wenn man das will, dann haben wir da natürlich einen Einfluss drauf, ist, dass wir zum Teil eine Diversity in die Organisation bringen. Also wir haben Kunden, da sitzen dann 20, 30 Männer. Mhm. Und da sind die Projektteams männlich. Und wenn wir dann da reinkommen, ja, dann durchmischt sich das. Und wenn man das jetzt will, weil man sagt, okay, es macht an dieser Stelle Sinn, durchaus auch Frauen drinnen zu haben, weil die halt anders führen oder eine andere Haltung haben oder anders mit den Themen umgehen, dann haben wir da an dieser Stelle sicherlich einen Vorteil, weil wir sie halt haben. Ja? Also mhm. wir können welche, halt welche Frauen Qualität, bringen.
Von welchen Qualitäten sprichst du?
Naja, das eine ist schon zu unserem Thema bezogen. Also wir beschäftigen uns mit Daten und da geht es ganz viel darum, dass man die in Ordnung bringen muss, dass man die unter Governance hält. Das heißt, ich muss wissen, wer ist dafür zuständig, wer kümmert sich drum, wer schaut drauf, dass das auch alles so bleibt, wie man da jetzt diese Regeln einführen, ja? Dass man da ein bisschen eine ganzheitliche Sicht hat, dass man das alles zusammenhält im Unternehmen. Und das können Frauen halt schon besonders gut.
Das Zusammenhalten, ja. Das Zusammenbringen, das sehe ich auf jeden Fall. Was mich noch interessiert, als junges Mädchen, wie bist du auf die Idee gekommen oder als junge Frau, dass du Richtung IT unterwegs bist? Vielleicht erzählst du ein bisschen von deinem Werdegang. Wo hast du gestartet? Welche Schulbildung? Wie ist das so zustande gekommen?
Ja, ich komme ja vom Land. Ich bin ja in Oberösterreich geboren und sage immer, dass ich mich so schön langsam vorgekämpft habe in die Zivilisation. Also ich habe dann in Welsch die Handelsakademie besucht und bin dann zum Studieren nach Linz gekommen. Und durch die Hack habe ich so eine kaufmännische Schiene eingeschlagen und habe dann BWL studiert. Und während des Studiums gab es einige Schwerpunkte, wo ich ein bisschen meine IT-Affinität entdeckt habe. Also ich habe dann eben diese E-Business Management, hieß damals schon ein paar Jährchen her, da schon eine IT-Grundausbildung dann zu der wirtschaftlichen Ausbildung bekommen. Der tatsächliche Einstieg auch in dieses Datenthema war dann aber über meinen ersten Job. Ich habe als Controllerin begonnen.
Mhm. Und das heißt, du kannst analytisch denken und arbeiten.
Ja, ich hoffe. Und das hat auch riesen Spaß gemacht. Ja. Und man hatte dann recht viel mit Zahlen zu tun im Controlling und dahinter stehen ja ganz viele Daten. Mhm. Und da bin ich dann so in dieses Data Warehousing, Business Intelligence, Analytics, ja, jetzt wird es Data Science heißen, mehr oder weniger reingerutscht und habe da den Einstieg eigentlich dann komplett in das Thema gefunden.
Wie hat dein Umfeld damals reagiert? Also deine Familie, haben die das befürwortet? Waren die vorsichtig? Es waren ja noch andere Zeiten, oder? Da war es noch unklassischer, dass Mädels diesen Weg gehen.
Ja, wobei da gab es überhaupt keine Bedenken. Also ich bin ja mit drei Brüdern aufgewachsen. Okay. Die waren auch nicht alle klassisch technisch organisiert oder orientiert, sondern das ging ziemlich in die Breite. Und ab diesem Moment, glaube ich, ab der Matura, hat man mir da schon völlig freie Wahl gelassen, was ich mache.
Aha. Hast du einen Tipp du bist ja selber Mama, hast du einen Tipp für Eltern, dass vielleicht auch die Kinder oder die Mädchen in diese Richtung denken, wie man das fördern kann? Weil es ist ja auch ein Berufsfeld mit Zukunft.
Auf alle Fälle, ja. Reinstoßen, ausprobieren, schnuppern, Praktika machen. Meine Tochter zum Beispiel sie ist jetzt gerade 15 geworden und hat bislang noch nicht arbeiten dürfen, aber das ist jetzt der erste Sommer, wo sie arbeiten darf. Okay. Und sie macht jetzt ein Praktikum in einem technischen, also in einem chemischen Umfeld, weil ich gesagt habe, du musst rausfinden, ob dir das Spaß macht.
Okay.
Ich befürworte dir das total, dass du dich dahin orientierst, ja, obwohl sie sprachlich total talentiert ist. Ja. Aber sie sagt, nee, das kann ich eh. Die Sprachen lerne ich sowieso. Aber ich möchte was mit Chemie machen. Ja.
Okay. Und dann also war ihre Entscheidung?
War ihre Entscheidung, ja. Mhm. Und ich sage, ja, dann machst du jetzt die 4 Wochen Praktikum im Sommer und nachher weißt du, ob dir das Spaß macht oder nicht. Ja. Mhm. Weil man muss halt das, was man tut, gerne tun. Und das ist halt auch bei diesen MINT-Fächern so. Ja. Mhm. Und dass die Frauen die grundsätzlichen Voraussetzungen dafür mitbringen, das wissen wir ja. Ja, also da gibt es ja jetzt keinen Nachteil von vornherein. Aber ich glaube, es geht wirklich darum, damit in Berührung zu kommen. Ja.
Mhm, das auszuprobieren. Ich finde es ja schön, dass die Tochter sagt, sie möchte in der Chemie, weil es ist nicht der klassische Wunsch mit 15 Jahren. Ne? Bist du dann auch die zu Hause, wenn die Software hängt, wenn der Computer nicht mehr geht, wenn die Handys hängen, dass du dann gerufen wirst und musst das alles, das Feuer löschen?
Ja, schon. So, ja, ich bin der Senior IT Manager bei uns.
Aha.
Ja, gut, aber das sind ganz normale Anwenderfragen, Anwenderinnenprobleme, die kann man halt beseitigen, aber da kümmere ich mich schon drum. Ich bin überhaupt ein bisschen die Technikaffinere bei uns zu Hause. Also
aha.
Ich kümmere mich dann auch um diese Smart Home Geschichten und kaufe mal wieder eine neue Maschine oder sowas.
Herrlich. Du, und wie gehst du mit deiner Tochter um in Sachen Medienkonsum, Handy etc. Hast du da eine klassische Einstellung? Bist du da besonders heikel oder besonders probier mal alles aus?
Ich glaube, ich bin sehr liberal, was die Nutzung betrifft. Ich meine, mittlerweile ist es ja nicht mehr so dramatisch. Ich finde am Anfang, wenn die noch recht jung sind, wenn die in die Volksschule gehen und mit 9 ein Handy wollen, ist das schon eine schwierige Entscheidung auch.
Mhm. Ja. Meine haben mit 6 schon gesagt, sie wollen Handy, genau. Erste Klasse.
Ja, genau. So, jetzt hat man erstens, ist ein Teil ist ja auch ein bisschen selbstlos, ne? ein anderer nicht, weil wenn ich sie dadurch erreichen kann und mir die Organisation erleichtert wird für abholen, wann kommst du nach Hause, eine Stunde fällt aus.
Auf jeden Fall.
Und ich profitiere davon, dass die erreichbar ist. Denke ich mir, ja, okay, check, für das mache ich's. Aber wenn sie dann spielen will oder Internet surfen, dann wäre es nicht dafür zu haben. Dass ich mir dachte, das wäre auch ein bisschen unfair. Aber ich habe recht schnell eigentlich festgestellt, dass sie einen sehr verantwortungsvollen Umgang mit dem hat. Und was mir halt extrem imponiert hat, und da bin ich wirklich, glaube ich, aufgrund meiner Kindheit da am Land, wo wir eine Pfarrbücherei hatten, wo es 30 Bücher gab, die ich dann alle schon 3-mal gelesen hatte, und ich mir gedacht habe, die haben echt uneingeschränkten Zugang zu Information.
Das stimmt.
Und ich war immer fasziniert, dass sie alles weiß und habe dann gesagt, woher weißt du das? Und ich sagte, habe ich im Internet gelesen. Und das war jetzt kein Schwachsinn, sondern das war Wissen. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, die benutzen das halt dafür. Ne? Und das fängt ja dann relativ bald an im Gymnasium dann sowieso, dass die das auch wirklich für den Unterricht brauchen. Ne? Mhm. Also die recherchieren dann, die kriegen Aufgaben, wo die dann das mit Wissen aus dem Internet lösen müssen und so weiter. Und da bin ich jetzt, glaube ich, wirklich sehr liberal, was das betrifft. Und
das heißt, wenn sie dann mal abdriftet auf YouTube, TikTok und Co., dann ist es für dich okay?
Ich kontrolliere es nicht, ganz ehrlich.
Es geht mir gleich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es gerne kontrollieren, nur mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Wir sind eingedeckt mit Arbeit, mit Haushalt und dann will man Quality Time mit der Familie, oder? Und dass ich dann noch da sitze und kontrolliere, was die im Handy machen, ist schwierig.
Das finde ich viel wichtiger, dass wenn dann Quality Time ist, dass dann das Handy weg ist, ne? Also wenn man beim Abendessen sitzt oder die Oma kommt oder so, dann und das ist auch tatsächlich so, dass da kein Handy in die Hand genommen wird. Mhm. Ja. Und wenn ich ins Zimmer komme und die meiste Zeit lernt sie eh, dann denke ich mir, okay, wenn sie lernt, kann sie jetzt nicht gerade im Internet sein. Also.
Richtig. Michaela, wir kommen zur Sichtbarkeit. Jetzt haben wir uns ganz schön verratscht, aber das war sehr spannend für mich und ich glaube auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber jetzt hätte ich gerne gewusst, ich habe dich gebeten, ein Sichtbarkeitssymbol, ein Symbol, das praktisch zeigt, wie du deine Sichtbarkeit siehst oder was dich weitergebracht hat. Hast du uns was mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht, ja. Muss allerdings vorausschicken, dass ich gedanklich beim Überlegen schon sehr früh angefangen habe in meinem Leben, weil ich aus meiner Sicht schon mit 16, 17 Jahren recht gut sichtbar war. Ja, ich war ja damals politisch tätig, ich war Schulsprecherin, ich war in der Landesschülervertretung. Wir haben coole Projekte gemacht, wir haben Demonstrationen organisiert, wir haben Zeitung gemacht, wir haben Kommentare geschrieben. Also
wann kam das Politische bei dir?
Ja, mit 16. Also mit so 16. In der Hack dann, wo man halt in der Oberstufe quasi ist und da auch gewählt werden kann, weil drunter gibt's das ja noch nicht. Ja. Mhm. Das heißt, ich war da viele Jahre politisch tätig und aus meiner Sicht wirklich gut sichtbar. Ja. Dann gibt's einen zweiten Punkt in meinem Leben oder einen zweiten Lebensabschnitt, den du bei der Einleitung erwähnt hast. Ich bin ja die Frau vom Klaus Luger und auch da sehr viel in der Öffentlichkeit und viel bei Events dabei und auch durchaus inhaltlich bei politischen Themen und so präsent. Und ich glaube, dass mich da auch viele sehen. Mhm. Das hat sich aber für mich so ergeben. Ich habe damit auch kein Problem, werde ich ja auch öfter gefragt, ob das schwierig ist. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der politischen Erfahrung geschuldet, dass das halt so ist. Ja. Man steht halt in der Öffentlichkeit und das ist sozusagen part of the game. Und das habe ich mitgeheiratet und habe ich ja gewusst in diesem Alter. War ja schon alles klar.
Und wie alt warst du, als du geheiratet hast?
35.
Okay, das heißt, du warst schon reif und wusstest tatsächlich, Richtig. Was du in Sachen Sichtbarkeit oder eben Exponieren in die Öffentlichkeit tust.
Genau. Und der Klaus war auch schon Bürgermeister. Also das war schon alles klar. Da kann ich jetzt nicht sagen, das habe ich nicht gewusst und hat sich einfach so entwickelt. Ja. Also durchaus mitentschieden. Und dann kam aber der Punkt, wo ich jetzt für mich selber, seitdem ich so richtig sichtbar bin. Ja. Mhm. Und das war jetzt tatsächlich der Zeitpunkt, seit es die Dataspot gibt.
Ja. Okay.
Und da habe ich dir jetzt unser Poster mitgebracht. Das war das erste Werbemittel, wenn man so will, oder die erste Unterlage, die wir gemacht haben, als wir damals gegründet haben. Und darauf sieht man jetzt unser Data Excellence Framework. Also da sind alle Themen drauf, mit denen wir uns beschäftigen.
Nachher gibt es ein Foto, das werden wir dann posten von dem Poster.
Genau, sehr gut. Und was es aber repräsentiert, ist tatsächlich unsere geballte Expertise und unseren Auftritt am Markt und auch bei den Unternehmen und bei unseren Kunden zu diesen Themen. Und dadurch, ich sage jetzt immer wir, weil es wirklich die Barbara und ich waren, also wenn ich es auf meine Person beziehe, damit sind wir dann so richtig sichtbar geworden.
Okay. Ja. Wo ist das Poster zuerst erschienen? Wo habt ihr das aufgehängt?
Hängt natürlich in jedem Büro bei uns, aber wir haben es den Kunden gegeben und unsere Kunden haben das auch in ihren Offices hängen. Also das ist immer recht erfreulich, vor allem am Anfang, wenn man noch klein ist und noch nicht so eine Bekanntheit hat und dann geht man bei einer großen Firma rein und dann hängt da plötzlich dein Poster und du sagst, wow, cool. Oder spricht dich jemand an und sagt, boah, ich war bei der und der Bank und da habe ich euch ein Poster gesehen. Ist das euer Kunde? Und sagen, ja, genau. Ja.
Ah, sehr
also
cool.
Das freut schon sehr. Ja.
Vielleicht sprechen wir noch darüber, nachdem alle nicht das Poster gerade sehen können oder nur ich das sehen kann. Warum hängen Firmen ein Poster von euch auf? Was steht da drauf?
Ja, da ist natürlich sehr viel Content drauf. Ja? Mhm. Also das ist schon so, weil wir halt wirklich das geballte Wissen rund um das Datenthema mitbringen. Und viele stehen vor so einem Berg und sagen, irgendwie müssen wir das lösen. Wir haben da ganz, ganz viele Herausforderungen rund um Daten und wissen nicht, wie sie auf diesen Berg raufkommen.
Mhm.
Ja? Und das ist sozusagen
der Fahrplan.
Die Anleitung dazu. Das ist der Fahrplan, ja, zu sagen, wenn du dich so in diesem Schnitt auch mit diesen Daten beschäftigst. Ja, wir müssen das ein bisschen auseinanderglauben, weil den Big Bang Approach gibt es nicht, sondern ich muss Thema für Thema abwandeln und was gehört eigentlich alles dazu? Und das haben wir so geschnitten und was uns ja total bestätigt, jetzt haben wir 8 Jahre lang die Firma, es ist noch immer dasselbe.
Super.
Also es wurde jetzt 100-fach verifiziert, ja?
Ja.
Und es sind genau die Themen, es funktioniert genauso. Jetzt haben wir schon an die 100 Kunden, die das auch tatsächlich so umsetzen und das bestätigt uns natürlich sehr. Ja? Und da haben wir jetzt wirklich die Themenführerschaft aufgebaut, ja? Das heißt, da sind wir jetzt richtig sichtbar, insbesondere im Dachraum. Also wir machen halt die 3 Länder Österreich, Deutschland, Schweiz und wenn da jemand nach Data Excellence fragt oder nach Data Governance, dann werden halt ganz oft wir erwähnt und dann tritt ich in Erscheinung oder auch die Barbara und da sind wir dann richtig gut.
Super. Und ist ein toller Tipp da nach draußen, ein Poster zu kreieren von einfach mit Content, ja? Mit Content, mit dem die Kunden was anfangen können. Die hängen sich das auf und ihr habt die Werbung im Büro. Ich meine, besser geht's ja eigentlich gar nicht. Sehr gut, das heißt, dieses Poster stammt aus 2016, als ihr gegründet habt.
Genau.
Super, ein wirklich schönes Symbol. Dann kommen wir gleich. Ich habe ein Sichtbarkeits-Quickie. Oft sind die Fragen gar nicht so quickie zu beantworten, aber das macht nichts. Frauen sind dafür bekannt, dass sie gerne auch mal ausholen. Dein größter Sichtbarkeitsmoment. Gibt es so einen Moment, wo du vielleicht auch auf der Bühne standst? Wo du, darf natürlich auch online sein, wo du sagst, das war ein Moment, da haben mich ganz viele entdeckt. Oder war das vielleicht sogar der Moment?
Das war bestimmt eine unserer ersten Konferenzen dann 2017, also ein Jahr danach, auch relativ schnell, finde ich, wo wir wirklich in Wien eine Konferenz ins Leben gerufen haben, eine Data Governance Konferenz und dort dann auch aufgetreten sind mit unseren eigenen Themen und mit unserer Expertise und da dann einen Vortrag im großen Saal vor dem gesamten Publikum zu halten, das war tatsächlich ein sehr schöner Sichtbarkeitsmoment, ja.
Bist du nervös, wenn du vor großem Publikum sprichst?
Nicht mehr.
Nicht mehr, hast du schon so oft gemacht?
Ja, ich glaube, also wenn man inhaltlich total gesettelt ist, ja, dann ist man ja auch auf irgendwelche Situationen vorbereitet, dann kann auch mal was passieren oder wie auch immer. So gesehen eigentlich nicht mehr. Ich freue mich immer drauf. Mhm. Ja, also es ist sozusagen eine positive Anspannung, ist auch übertrieben, aber ein freudiger Moment. Und ich mache das auch sehr gern.
Kann ich genau so unterschreiben. Also ich bin immer super gut vorbereitet, wenn ich auf die Bühne gehe und auf der Bühne wirkt es dann aber so, ja, so easy und lässig. Und es ist eben nur, weil ich vorbereitet bin, weil ich weiß, über was ich spreche, sonst funktioniert das nicht, gell? Gibt es einen Moment in deinem Leben, in dem du gerne unsichtbar gewesen wärst?
Also wenn, dann selten.
Zum Glück.
Ja, zum Glück, wo ich gerne unsichtbar gewesen wäre. Vielleicht in früheren Jahren, vielleicht noch in dieser Jugendzeit, wo noch nicht alles klappt, wo man noch ein bisschen in der Findungsphase ist oder noch die eine oder andere Orientierung fehlt. Aber fällt mir jetzt eigentlich keiner so klassisch ein.
Mhm. Mir kommt da gerade, wie ist es, wenn ihr zwei zu zweit oder zu dritt in der Familie, wenn ihr einfach genießen wollt? Ihr werdet ja sicher viel gesehen, viel erkannt. Keine Ahnung, wie ist das, wenn ihr auf der Landstraße spazieren geht? Gibt es da vielleicht Momente, wo ihr denkt, jetzt müssen wir da schon wieder Hallo sagen, müssen wir schon wieder stehen bleiben? Oder wie läuft das?
Ja, das ist ganz normal. Also wir scherzen immer ein bisschen. Wir sagen ja am Sonntag nicht, wir gehen spazieren, sondern wir sagen, wir gehen grüßen. Aber das ist tatsächlich so, weil wir halt wirklich in der Stadt die Leute grüßen. Ja. Also das gehört dazu und das ist uns auch wichtig, weil ich finde, das gehört sich. Ja. Meine Tochter hat das einmal eine Zeit lang ziemlich gestört, also wie sie noch kleiner war, ja, weil sie dann auch immer so das Gefühl hatte, das ist jetzt eben gerade nicht ihre Zeit, nicht ihre Quality Time.
Ja. Ja, ja.
Für mich gehört es dazu und zum Glück sind ja diese Momente, wo jemand einen negativ anspricht, ganz, ganz wenige. Ja. Und das wäre vielleicht dann so einer, wo man unsichtbar sein möchte, ja, wenn es halt irgendeine Beschimpfung gibt, wegen irgendeines politischen Themas oder einer konkreten Sache, wo man dann aber irgendwie verhaftet ist und schwer weitergehen kann oder da schwer rauskommt oder Leute zugucken.
Gibt's das schon?
Ganz, ganz selten. Okay. Ganz, ganz selten. Ja, also das ist wirklich drum, sage ich auch immer dazu, darum ist es nicht problematisch, wenn man angesprochen wird, weil die Leute sind ja in der Regel, sie sind freundlich, sie sind positiv und hin und wieder brauchen die halt was. Ja, das verstehe ich ja. Ne? Und wenn man dann die Gelegenheit hat, um da was loszuwerden oder um Hilfe zu fragen, das ist ja voll in Ordnung. Ja?
Spürst du das manchmal dann am Rücken, die Blicke, dass die Leute vielleicht neugierig sind? Oder?
Ich finde, das hält sich auch in Grenzen.
Aha, also, okay. Das heißt, du kannst relaxed nur Eis essen gehen, Kaffee trinken gehen.
Ja. Einfach das genießen. Wir auch, ja. Weil wir leben in dieser Stadt und wir wollen ja hier auch draußen sein. Ja, ja, nicht nur in der eigenen Wohnung bleiben oder ins Ausland fahren. Und darum sind wir auch durchaus in Linz unterwegs. Ja. Das überrascht dann hin und wieder manche, dass man da auch mal eine Pizza essen geht oder eben mal einen Kaffee trinken oder so.
Ja.
Genau. Aber nee, das machen wir.
Grüßt du dann jeder, der dir Blickkontakt irgendwie zuwirft oder wie schätzt du das ab? Will der jetzt gegrüßt werden? Ist der nur mal neugierig? Die Leute werden ja nicht alle herkommen und sagen Hallo, oder?
Es gibt welche, die wirklich für die von sich aus grüßen, dann grüßt man natürlich zurück und dann haben wir mal so eine 2-Sekunden-Regel erfunden, wo man gesagt hat, wenn dich wer länger als 2 Sekunden anschaut, dann grüßt man.
Okay, der ist gut.
Es gibt ja auch welche, die sind sich ja nicht ganz sicher. Ist es nicht?
Ja.
Und wenn man dann grüßt, dann bestätigt man das quasi und dann ist für alle gut.
Aha, sehr gut. Und erfährst du das dann alleine oder immer nur in Kombi mit deinem Mann?
Ja, am Anfang war es nicht so. Da konnte ich alleine das tatsächlich auch noch irgendwelche Erledigungen oder so machen. Aber mittlerweile ist es schon so, dass mich halt auch einige Leute kennen. Und dann ist auch klar mittlerweile, ne, jetzt sind es nach 13 Jahren, im 14. Jahr jetzt eigentlich.
Schön. Michaela, hast du ein Sichtbarkeitsvorbild?
Also ich würde mal sagen, grundsätzlich alle Frauen, die im Business erfolgreich sind, weil da schaue ich schon immer sehr und lese mir auch tatsächlich diese Lebensläufe, diese Historien und bin dann interessiert dran, wie die das gemacht haben. Ja. Auch um ein bisschen Feedback zu kriegen, ob man selber auch auf dem richtigen Weg ist oder ob es vielleicht noch was Besseres gibt, ja, ob es noch irgendwie Tricks und Tipps gibt, wie man es noch machen kann. Also wirklich so durchaus große Businessfrauen und aber auch Politikerinnen.
Ich wollte dich jetzt gerade fragen, was heißt Erfolg für dich? Aber du hast es schon ein bisschen gesagt, große Businessfrauen. Das heißt Frauen, die eine bestimmte Position innehaben?
Ja, entweder.
Die es geschafft haben, nach oben zu kommen in die Unternehmen?
Genau, Unternehmen in einem Vorstand führen oder so oder in gehobenen Positionen. Oder auch eben Gründerinnen. Ja? Also die wirklich als Unternehmerinnen selbst den Durchbruch geschafft haben. Ja.
Darf ich da mal kurz in die Zeit hüpfen, als du Mama geworden bist? Wie hast du es geschafft, Kind, Kegel und Job? Du warst damals noch nicht selbstständig?
Nein.
Nee, warst noch nicht. Aber wie hast du es geschafft, das alles unter den Hut zu bringen?
Ich war zu dem Zeitpunkt in Deutschland. Und da hat es schon die Elternzeit gegeben, die ist in Österreich ein bisschen später gekommen, wo man ein Jahr Karenz nehmen konnte bei wirklich einem guten Lohnausgleich. Und die habe ich auch genommen. Also ich war dann tatsächlich ein Jahr zu Hause. Wobei nach 9 Monaten hat es mich schon gejuckt. Da ist mir schon langweilig geworden. Da habe ich dann ein Semester studiert.
Okay.
Und habe mir ein bisschen zusätzliches Wissen angeeignet. Und ich habe dann nach einem Jahr Vollzeit angefangen. Aha. Das war mir recht wichtig. Ich hatte dann auch wieder relativ schnell Dienstreisen. Also ich war dann so 2-3 Tage wieder in einer anderen Stadt unterwegs und muss dazu sagen, dass halt der Vater meiner Tochter sehr viele Betreuungspflichten übernommen hat.
Ich wollte gerade sagen, die Leute da draußen werden jetzt sagen, wie hat sie das gemacht? Okay, das heißt,
also
der
wahrscheinlich
Papa
mehr
ist
als
da.
50%.
Okay.
Ja. Und dann ging es, ne?
Und dann
Also
ging's.
schon mit Kinderbetreuungsplatz.
Aha.
Genau, ich habe sie halt immer in der Früh gebracht. Er hat relativ bald zum Arbeiten angefangen und am Nachmittag sie geholt und hatte dann Open End.
Okay. Ich muss gerade schmunzeln, weil mir ging es nach 9 Monaten genau gleich und ich habe dann beim Wifi einen
Ja.
Chinesischkurs besucht.
Ja.
Ja, ist schön. Wissbegierig.
Ja. Die ersten Monate waren super und wir haben es auch total genossen, ja. Wobei ich habe ja dann so viel Zeit gehabt, plötzlich in der Karenz, ne, zum Lesen
Aha.
oder so. Das hatte ich ja vorher nie, wenn man immer so viel arbeitet, weil ich ja recht ein braves Kind hatte. Und das war schon eine gute Zeit, ja. Und dann, ich finde dann, die Volksschule ist ja ein Rundum-Sorglos-Paket, also mit Nachmittagsbetreuung, Hort, da geht es dann richtig gut, ne? Und ja, und ab Gymnasium sind sie dann ja eh.
Wie siehst du das? Es gibt ja auch Frauen und ich finde, man darf nicht sagen, das ist der richtige Weg oder das ist der richtige Weg oder das ist Erfolg für alle, die auch gerne sagen, wir bleiben ein bisschen länger zu Hause bei den Kindern oder wir gehen danach nicht 40 Stunden gleich arbeiten. Wie siehst du das?
Das muss jede Frau für sich selber entscheiden. Und das ist tatsächlich eine Frage des Lebensentwurfs, glaube ich. Also es gibt ja genügend, die das nicht müssten, weil sie Kinderbetreuung haben oder Family oder was auch immer. Aber die wollen das halt. Ja, die wollen halt dann die Kinder um 2 abholen können und am Nachmittag im Park gehen. Ist in Ordnung. Ja, man muss sich halt nur überlegen, was für die eigene Karriere bedeutet und ob man seinen Job so machen kann, wie man will. Ja. Mittlerweile, das hat sich zum Glück auch geändert, muss ich auch sagen, ist es halt auch einfacher, in Teilzeit auch Führungsjobs zu machen. Das war ja früher unvorstellbar. Nein,
Richtig.
wir sind, wenn du Abteilungsleiterin sein willst, dann kannst du nicht 20 Stunden arbeiten, musst du 40 machen. Das hat sich geändert, weil da einfach arbeitgeberseitig auch eine Flexibilität reingekommen ist. Dann hat sich auch geändert, dass man ins Homeoffice kann. Ja. Früher war das ja, wenn man das Kind abholen musste, man musste aus dem Büro gehen, das war ja immer Stress. Ja. Und darum habe ich ein bisschen Verständnis auch dafür, dass man sich das auch nicht geben will, ja, und sagt, ich bleibe ein bisschen länger daheim. Ja. Und wenn man die Zeit nutzt, machen ja auch viele, ne, dann Ausbildungen zu machen oder sich neu zu orientieren. Viele wollen auch nicht in den Job zurück, den sie vor der Karenz hatten.
Die
Ja.
sind froh, dass sie durch die Karenz soll wegkommen, genau.
Genau, und man nutzt das zur neuen Orientierung, ja, dann kann das, glaube ich, durchaus hilfreich sein. Ja. Ich finde, die meisten kommen dann eh irgendwann einmal. Die einen bleiben halt ein Jahr, die anderen 5, die anderen 10.
Und ich finde trotzdem, ich bin jetzt über 40 und komme jetzt drauf, dass das schon Sinn macht, sich vorher nicht zu viel Zeit zu nehmen, weil wir müssen trotzdem an die Pensionierung denken und an die Vorsorge, ob das jetzt die staatliche oder zusätzlich hoffentlich noch eine private ist. Aber also das war mir als jüngere Frau gar nicht so bewusst. Und ich habe immer gern gemacht. Ich war immer eine, die hat was gebraucht, ja. Aber trotzdem diese, und ich bin dann auch nochmal studieren gegangen und im Endeffekt, ja, hätte ich den Magister gebraucht, wahrscheinlich eher nicht für das, was ich jetzt mache. Es war eine wertvolle Zeit, aber manchmal denke ich mir schon, pensionsmäßig wäre es vielleicht da gut gewesen, diese Jahre schon Geld zu verdienen, gell? Also, und das kommt mir aber jetzt erst so richtig.
Die Pension ist das eine und das andere, das weiß man aus der Statistik. Es ist empirisch nachgewiesen, dass diese Karenzzeiten halt einen furchtbaren Knick beim Gehalt machen. Ja, das ist leider so und das betrifft halt dann hauptsächlich Frauen. Und da kommt das Gap in Wahrheit auch her, ne? Also am Anfang, wenn man jung ist, nach dem Studium und beide Geschlechter fangen gleichermaßen die Jobs an, ist man noch relativ auf gleicher Höhe und dann plötzlich kommt dieser Knick. Und hängt halt leider mit den Karenzzeiten.
Ich finde es aber wichtig, dass man da immer wieder darauf aufmerksam macht, dass man das auch schon vor 40 überlegen kann.
Ja.
Michaela, deine größte Herausforderung in Bezug auf Sichtbarkeit. Vielleicht erzählst du uns einmal noch, wo du aktuell sichtbar bist.
Also wieder natürlich businessmäßig, weil bei sehr vielen Vorträgen, Podcasts. Von uns aus natürlich, ja, weil wir sehr viel versuchen, in der Community den Leuten das Thema näher zu bringen, eben als Speakerinnen und Speaker. Ich darf seit ein paar Jahren jetzt an der Uni unterrichten, was mir sehr viel Freude macht. Also vorher an der FH Campus Wien, jetzt an der JKU. Das wollte ich immer schon machen. Ja.
Welches Fach ist das dann?
Das heißt Digital Business Management, heißt
Aha.
der Master. Genau, und das Fach ist dann Business
Rekrutiert
Analytics
ihr dann
dazu.
gleich von dort?
Bei den berufsbegleitenden Masters haben ja die immer einen Job. Ja, das heißt, das sind eigentlich immer andere Studien, wo die Leute dann tatsächlich nachher auch Interesse haben, ja? Und die machen auch dann immer das Studium nochmal fertig. Aber ich glaube, wir wecken schon Interesse für das Thema. Mhm. Ja? Und darum ist es uns auch wichtig, dort präsent zu sein. Also auf der Uni sichtbar zu sein, halte ich sowohl fürs Thema als auch für unsere Firma für sehr, sehr wichtig. Ja? Mhm. Und da versuchen wir schon reinzugehen. Ja? Mhm. Und ja, in meinem Teilzeitjob als Frau des Bürgermeisters ist sehr geil. Mindestens 20 Wochenstunden sind, wenn nicht mehr, ne? Wenn ich das jetzt alles zusammenzähle mit den ganzen Events und so.
Kriegst du aber leider nichts dafür bezahlt, oder?
Nein, aber das kommt in anderer Form zurück. Also da ist schon sehr viel Wertschätzung und Anerkennung auch da. Und es sind ja sehr viele interessante und spannende Termine auch und durchaus auch fürs Netzwerk, wo wir anfangs gesprochen haben. Man lernt total viele spannende Leute kennen und
so wie wir uns auch beim richtig, Netzwerk.
Genau. Und da sehe ich eher, dass das qualitativ zurückkommt.
Mhm. Ja, und Sichtbarkeit ist sehr viel wert. Das ist heute eine Währung, Sichtbarkeit.
Genau, das ist tatsächlich so. Und ich finde das ja auch wichtig. Also für meinen Mann decke ich ja schon ein Thema auch ab, das für ihn auch wichtig ist. Also alles da rund um diese, du kennst diese Digitalisierungsdiskussionen in den Medien oder auch auf dieser politischen Ebene. Und darf ich immer wieder mal mit Inhalten aushelfen auch, ja. Also da bin ich sicher Sparringpartnerin und das ist auch wichtig an dieser Stelle, das Thema da für Linz zum Beispiel reinzubringen, ja, mit den vielen interessanten Firmen, die wir haben, den Innovationen. Wir haben viele Gründerinnen, wir haben eine Kreativindustrie und so weiter. Ich denke mir, das kommt gut.
Spannend. Bist du online auch sichtbar?
Ja, ich habe mich letzte Woche schon gefragt, ob ich LinkedIn-süchtig bin. Also ich bin jetzt nicht Facebook und Instagram, also nicht diese Social Media Kanäle, da bin ich quasi dabei, aber das betreibe ich selber nicht.
Mhm.
Da versuche ich auch wenig Zeit rein zu investieren, weil da kann man ganz schnell viel Zeit drin auch vergeuden.
Mhm.
Aber im Netzwerk, im beruflichen Netzwerk bin ich, glaube ich, schon sichtbar.
Mhm.
Und LinkedIn ist mir sehr wichtig und da bin ich halt sehr stark connected.
Mhm.
Und
postest du regelmäßig?
Genau, ich poste regelmäßig. Ich betreue auch natürlich den Firmenaccount. Also alles, was dort gepostet wird, kommt zum Großteil auch von mir. Und
liest du auch die Beiträge anderer? Hast du die Zeit?
Ja, also auf LinkedIn nehme ich die mir.
Okay.
Ja.
Weil du es auch spannend findest.
Genau. Mhm. Ja, und ich will ja wissen, was los ist und was die anderen machen und welche Themen gerade angesagt sind. Und da melde ich mich dann durchaus auch zu Wort. Das könnte noch ein bisschen mehr sein, finde ich.
Mhm.
Habe ich auf der Agenda, das noch zu intensivieren in den nächsten Jahren.
Okay. Dann nochmal zu den Herausforderungen. Gibt es Herausforderungen für Sichtbarkeit, wo du denkst, da müsste ich eigentlich noch mehr investieren oder da würde ich gerne mehr aufschlagen?
Ich glaube, eine große Frage ist natürlich immer, wie kommt man in die Breite?
Mhm.
Ja, also wie wird man wirklich im großen Stil sichtbar? Ne?
Mhm.
Jetzt ist zum Beispiel Österreich ein überschaubares Land. Ich finde, in Österreich zum Beispiel bin ich sehr gut sichtbar. Ja? Ich betreue jetzt auch den deutschen Markt und Deutschland ist jetzt 8-mal so groß, 10-mal so groß. Und da überlege ich schon immer sehr stark, wie schaffen wir dort eine bessere Sichtbarkeit.
Mhm. Ja? Aber ihr seid im Dachraum schon unterwegs.
Ja, genau, aber halt im ganz, ganz geringen Ausmaß. Ne?
Mhm. Mhm.
Und wir machen natürlich sehr viel auf der persönlichen Ebene, ja, immer im One-to-One.
Mhm.
Ja? Und es geht schon darum, einmal in eine breitere Sichtbarkeit zu kommen. Ja? Und da geht es dann um Marketingmaßnahmen, da geht es auch wirklich um Events, um Auftritte, um selber was zu organisieren, Social Media besser zu nutzen.
Super spannend. Danke für die Einführung. Jetzt haben wir schon ganz schön viel Zeit geredet. Super interessant war's. Hast du noch so eine Sache, ein Goodie, das du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst in Sachen Sichtbarkeit, vielleicht auch Frauen in die IT? Irgendwas, was da gerade kommt, wo du sagst, Mensch, das wäre noch spannend für die da draußen zu hören.
Für mich ist das oberste Gebot tatsächlich Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Heißt aber, dass man wirklich wohin geht, dass man sich auch nach vorne stellt, dass man auch den Mund aufmacht, dass man mit seiner Expertise nicht hinterm Berg hält, auch nicht mit den Bedürfnissen oder mit den persönlichen Schwerpunkten, die man hat. Ja. Also ich finde, man darf sich einfach nicht zurücknehmen an dieser Stelle und dann wird man automatisch sichtbar.
Jetzt muss ich aber doch nochmal fragen. Ich habe gedacht, damit machen wir Schluss, aber das geht jetzt nicht. Frauennetzwerke, Männernetzwerke, gemischte Netzwerke.
Ich finde Frauennetzwerke extrem wichtig. Ich gehe da dann auch immer hin und versuche da auch bestmöglich teilzunehmen. Und wir brauchen darüber hinaus den Zugang zu den Männernetzwerken. Mhm. Deshalb bin ich eigentlich für gemischte Netzwerke. Mhm. Ja, weil natürlich muss ich meine Kontakte da rein auch nutzen. Ne? Weil wenn wir nur unter uns bleiben, haben wir ja diesen Multiplikationseffekt nicht. Mhm. Ja. Also das sehe ich so als den Inner Circle, wo man sich auch wirklich gegenseitig stärken muss und ganz viel helfen muss. Und ich schaue immer, wenn ich Frauen irgendwo helfen kann, hat das oberste Prio. Mhm. Ja. Aber auch hier, damit man in die Breite kommt, ja, und damit man auch wachsen kann und darüber hinausgehen, muss ich natürlich auf die anderen auch zugehen. Mhm. Ja. Und warum sollte man diese Kontakte nicht nutzen?
Eh klar. Können Männer etwas besser beim Netzwerken als Frauen?
Ich würde sagen, sie machen es anders.
Ja. Wie?
Vielleicht nicht so tiefgreifend auf der persönlichen Ebene, vielleicht ein Stück opportunistischer, immer zu schauen, bringt mir das was, bringt mir das nichts. Mhm. Ja. Wir sind da, glaube ich, ein bisschen breiter aufgestellt, auch hier wieder. Mhm. Ja. Und natürlich treffe ich mich auch mit Frauen, wo ich jetzt weiß, okay, da habe ich jetzt keinen unmittelbaren Nutzen daraus. Ja.
Du hast vorhin gesagt, geht raus, geht dahin. Es gibt ja durchaus Frauen, die sagen, ich habe ein Business, ich bin clever, aber ich bin nicht diejenige, die da vorne laut schreien will. Hast du für den Tipp?
Da muss man sich jemanden suchen, der sich nach vorstellt. Ja. Mhm. Also man kann durchaus aus der zweiten Reihe raus als Frau ziemlich viel im Griff haben, seine Ziele erreichen und seine Wünsche umsetzen. Aber da muss man halt jemanden für die erste Reihe finden. Es ist tatsächlich so, dass nicht alle dafür gemacht und geeignet sind und das nicht wollen. Ja. Mhm. Aber man macht ja ein Business, ein Unternehmen, einen Job eh nie alleine. Mhm. Das heißt, ich habe ja eh immer jemanden im Team oder ich brauche jemanden zweiten, dritten, vierten, der das mit mir macht. Ja? Und das war schon bei unserer Gründung auch so, wir sind ja drei GesellschafterInnen, dass wir einfach so derartig komplementär sind von den Skills und von den Vorlieben und von dem, was wir gerne machen, dass daraus halt ein großes Ganzes wurde. Ja, und unser dritter Gesellschafter, der tritt gar nicht in Erscheinung, der wollte nicht Geschäftsführer sein, der ist noch nie vorne gestanden. Ja. Das ist halt unser Informatiker, der entwickelt die Software und der sitzt am liebsten mit seinem Software-Team da im dunklen Office und codet. Ja. Ist in Ordnung. Ja.
Aber tatsächlich nur, wenn man ein Team hat, weil bei mir die Zuhörerinnen sind ja viele Einzelunternehmerinnen, so wie ich eigentlich auch. Ich habe zwar immer wieder mal Add-ons, dann nehme ich die Firma dazu für diese Aufgabe und das da, aber im Endeffekt bin ich, die dann sich wirklich überwinden müsste. Also bei mir ist das eigentlich kein Problem, das Netzwerken. Aber wenn ich keinen Bock hätte, ich müsste es trotzdem tun, weil sonst tut es mir keiner. Ne?
Oder man holt sich halt jemanden rein und baut auch eine zweite Management-Ebene auf. Ne? Mhm. Dann hat man dann vielleicht einen Head-Off, den man auch wohin schicken kann.
Richtig. Ja, vielen herzlichen Dank für dieses großartige Gespräch und schön, dass wir uns beim Netzwerken kennengelernt haben. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Und wenn wir euch nun viel Lust gemacht haben auf mehr Let's Get Visible, dann freuen wir uns, euch bei unseren Live-Events zu begrüßen. Das nächste Event, das ist das große Festival im November. Am 22. November 2024 haben wir auf drei Bühnen Angebot für Angestellte, Selbstständige und Unternehmerinnen, alle Frauen im Job oder die sich gerade umorientieren. Auch die Männer sind herzlich willkommen. Auf drei Bühnen haben wir für euch Keynotes, Workshops und Panel Talks. Lasst euch das nicht entgehen und holt am besten jetzt schon euer Ticket zum Early Bird Preis auf www.letsgetvisible.at. Wir freuen uns, euch hoffentlich ganz bald persönlich sehen zu dürfen.